Willkommen zu Frag die Krischkes, heute im Dreierpack.
Unsere Vierer Tochter.
Drei Krischkes und ein. Dr. Diana Krischke ist heute bei uns. Dann haben wir auf dem anderen Kanal den lieben Chris Debski, Pferdephysiotherapeut und Betreiber einer eigenen Online-Akademie mit Namen Pferdegesund bewegen.
Einen schönen guten Abend.
Dann sind da wieder der Wolfgang Krischke, der Hofreitmeister in unserer Hofreitschule, mein lieber Mann.
Und meine liebe Frau Christine Krischke, Direktorin der Fürstenklinik. Und ein Bildschirm weiter ist noch eine mit Kri, die Krischke Diana.
Ich habe schon vorgestellt.
Ja.
Moin.
Genau, jetzt fangen wir mit dem Thema mal an.
Ja, okay. Wir haben euch eingeladen, als erstes Thema in diesem Jahr mal mit uns ein bisschen über Gebäudemängel nachzudenken. Was denn da wohl angeboren ist und was, wie hattest du es so schön gesagt, die Umwelt?
Mhm, genau.
Die Umwelt, also, ne, umweltbedingt ist, also Mensch gemacht oder Umwelteinfluss gemacht ist. Gab viele Fragen, fast 50. Ich darf euch also schon mal darauf vorbereiten, dass wir das heute keinesfalls fertig kriegen. Was aber auch nichts macht, wir haben ja Open End.
Dann sagen wir es aber jetzt schon zu Anfang. Nächste Woche ist nicht Dienstag,
sondern Montag.
Ja, wir sagen es am Ende auch nochmal, für die, die nicht ganz durchhalten, weil die später einsteigen.
Wir kündigen es nochmal an.
Genau. So. Zuallererst denke ich, wenn wir jetzt über Gebäudemängel reden, habe ich ganz vorweggesetzt, was ist denn das fehlerlose Pferd? Dazu hatten wir zwei Fragen, eine von der Stefanie W. Gibt es das makellose Reitkunstpferd überhaupt aus? Überhaupt? Wie sieht es für euch aus? Und Christina Miranda hatte noch eine spezielle Detailfrage. Welches Längenverhältnis von Hals zu Rücken seht ihr als ideal an und warum? Also, was ist das ideale Reitkunstpferd? Was für Features hat das?
Das war hinter mir eindeutig.
Ja, und das heißt Falcon und Labrador und
Omi, genau. Natürlich auch.
Wir hatten einen ganzen Stall voll, ne?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Mein Pferd ist immer das Schönste. Klar.
Naja, klar gibt es das ideelle oder perfekte Reitkunstpferd. Selbstverständlich gibt es das. Sonst hätten wir ja gar nicht die Möglichkeit, in irgendeine Richtung zu züchten, wenn wir immer nur rumdoktern müssten und sagen, vielleicht nehmen wir da ein bisschen und da ein bisschen was von. Das Problem ist eigentlich nur, für welche Art der Reitkunst, genau, meint ihr? Reitkunst kann man in jeder Art der Reiterei betreiben. Die Kunst ist es nämlich, wie gesagt, aus dem Pferd nur das herauszuholen und zu verschönern, was drinsteckt, und das nach Möglichkeit unsichtbar, durch unsichtbare Hilfen herauszuholen. Für uns sieht ein ideales Reitkunstpferd so aus, dass es eine gut bemuskelte, schräge Kruppe hat, einen relativ kurzen Rücken, eine schräge Schulter, einen starken, nicht zu langen Hals, eine gute, freie Ganasche, ein feines Köpfchen, keinen groben Kopf, sondern ein feines Köpfchen. Wenn es geht, auch kein modernes Köpfchen, kein Hechtkopf, sondern einen geraden bis ramsigen Kopf. Die Augen nach Möglichkeit nicht so weit vorne am Kopf angebracht, sondern eher etwas mehr seitlich.
Ja, ebenmäßige Hufe und Fesseln, also vorne und hinten und rechts und links gerade gleich lang und im
Verhältnis. Nicht zu steil und nicht zu schräg.
Mhm. Nicht zu weich.
Nicht zu weich, genau.
Ja, also es tendiert schon alles so ein bisschen in Richtung Mittelmaß. Also nicht zu lang und nicht zu kurz. Wenn man das bei so einer linearen Bewertung sieht, hat man ja immer die Extreme auf einer Seite und so im Mittelfeld halten sich die meisten Pferde auf. Von daher.
Drüber reden ist natürlich schwierig, wenn wir jetzt eine Zeichnung oder ein Bild hätten. Aber ich denke, ihr wisst schon, was wir meinen. Es sind schon die iberisch getypten Pferde für unsere Art der Reiterei. Ich sage ganz bewusst iberisch getypt. Dazu gehören nicht nur die Spanier und die Lusitanos, dazu gehören die Berber, die Lipizzaner, die Knappstrupper und die...
Manchen Haflinger, manches
Pferd, ja,
passt da gut mit rein.
Passt da sehr, sehr gut mit rein.
Und eben dieses Freisein von Krankheiten und Schmerzgeschehen, was hältst du davon?
Das ist Voraussetzung dafür, dass wenn ich ein ideales Reitkunstpferd habe, dass es keinerlei Gebrechen hat.
Mhm. Darf ich mal kurz einschwenken? Ja. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich ganz, ganz wichtig, weil ein Exterieur ist ja nur ein Hilfsmerkmal. Natürlich gibt es alles Sachen, die wir schön finden. So, ob der große oder kleine Ohren hat, ist völlig scheißegal. Das interessiert die Nutzung des Pferdes überhaupt nicht. Aber ein bestimmtes Exterieur verspricht eine lange Haltbarkeit oder eine bestimmte Gesundheit, Unkompliziertheit in bestimmten Nutzungsrichtungen, also kann lange mit den Beinen laufen, kann gut auf seinen Hufen stehen, kann in Sumpfgegend gut laufen oder kann im Gebirge besser kraxeln, weil er ein bisschen kuhhässig ist oder. Also diese Merkmale, die wir am Exterieur schön finden, sind einfach die nutzbar sind, die uns versprechen, das Pferd ist gut, gesund und nutzbar in seiner Kategorie Nutzung. So, und jetzt gehen wir hin und sagen, wir haben Nutzpferde für Zug, wir haben Nutzpferde für Gebirge, wir haben Nutzpferde für Langstrecke und. Und da muss man dann einfach sagen, für was brauchst du dein Pferd und welche Exterieurbestandteile, also welche Merkmale züchtet man in dieser Rasse bevorzugt, dass da immer einer anders ist und einer so rauskommt oder auch mal irgendwas Gemischtes rauskommt, ist ja nicht die Frage. Aber man hat bestimmte Merkmale, die bestimmte Features, wie zum Beispiel eine gute Absprungkraft der Hinterhand oder einen guten Schub oder einen großen Raumgriff oder etwas versprechen, was diese Sorte, ja, Reiterei oder Nutzung haben möchte. Und deswegen muss man einfach gucken, was genau suchst du denn? Und dann muss es tatsächlich harmonisch zusammenpassen. Und ich glaube tatsächlich, das perfekte Reitkunstpferd ist einfach ein harmonisch gebautes Pferd. Punkt.
Schon mal ziemlich gut. Noch ein kleiner Einwurf, also für alle, die da so unterwegs sind. Wenn wir jetzt so in aktuelle Rassebeschreibungen reinschauen oder auch mal so auf der Equitana oder so uns anhören, wofür sind denn die Pferde geeignet? Dann tendieren mittlerweile natürlich fast alle Zuchtverbände in Richtung Kundenfang. Das heißt also, die sind fast alle durch die Bank für alles geeignet. Da rennen dann die Schwarzwälder rein, die springen, die sind in der Working Equitation unterwegs, die werden gefahren und der Haflinger, der macht genau dasselbe und der Hannoveraner, der ist nervenstark und ist auch super in der Working Equitation und so weiter und so fort. Es macht durchaus Sinn, mal so ein bisschen vielleicht in die Historie zu gucken, was haben die denn mal ursprünglich sich dabei gedacht? Du hast gerade schon gesagt, also ist es denn eher ein Wagenpferd gewesen? Ist es eher ein Saumpferd gewesen, also irgendwas, was auch nochmal durchs Gebirge unterwegs war. Ist es was Leichtfutteriges? Weil die Frage ist ja auch, also Reitkunstpferd hin und her, aber wo stelle ich es auch hin? Also wie wird es denn großgezogen? Wie wächst es auf? Und wenn ich es mir dann kaufe, wie wird es gehalten? Also weil das alles natürlich auch Einflüsse darauf sind, was passiert denn so mit dem Hü?
Ja.
Und wenn man das so richtig schön findet, wenn die so ganz federnd laufen, und man das versucht, züchterisch zu unterstützen, dann gibt es halt Kollateralschäden. Und da muss man schauen, dass man nicht auf seiner linearen Bewertung, wo man im Mittelmaß bleiben sollte, plötzlich so in ein Extrem abdriftet. Aber da kommen wir ja noch
zu. Ja. Gut, lassen wir die nächste Frage, sonst werden wir heute nur noch eine weitere Frage schaffen, wenn wir so weitermachen.
Dann haben wir ein Jahresthema.
Und wir sagen, das Jahr 23 ist dann ist dem Exterieur gewidmet.
Geschehnissen. Lasse Wiensen darf uns näher stellen. Was genau verstehen Sie denn unter Gebäudemängeln? Ich habe mich bisher kaum damit beschäftigt und frage daher ganz naiv, versteht man darin nicht den zunächst einmal durch das Skelett vorbestimmten Körperbau und damit zum Beispiel die Halslänge, Winkelung von Schulter, Gliedmaßen, Länge des Rückens etc. Und dann kommt da die Muskulatur, die diese knöchernen Vorgaben im ungünstigen Fall noch negativ verstärken, im günstigen Fall knöcherne Defizite ausgleichen. Somit ist es doch immer eine Herausforderung, die Muskulatur so aufzutrainieren, dass das Skelett für die beabsichtigte Aufgabe optimal gestützt und bewegt werden kann. Das von Natur aus ideal gebaute Pferd gibt es doch wahrscheinlich selten. Und sobald der Mensch als Reitertrainer Einfluss nimmt, kann er wahrscheinlich auch das beste Pferd negativ modellieren. Und was nützt das beste Exterieur, wenn das Interieur nicht stimmt und jeder Ritt ein Kampf ist?
Eigentlich alle Fragen selbst beantwortet, die Frage selbst gestellt, die Fragen selbst beantwortet. Ja. Wo ich nicht ganz mit einhergehe, ist, dass das gut gebaute Pferd eher selten ist. Nein, das ist nicht eher selten. Die werden nur schlecht gemacht, leider.
Ja, die werden diskriminiert heutzutage. Ja. Weil wenn du losgehst und dir wirklich ein makelloses Pferd kaufst, dann, das ist wie mit einem teuren Auto in Deutschland, das ist so eine Neidgesellschaft und das gönnt man einander nicht.
Naja, es kommt natürlich dazu.
Also, das löst Missgunst aus.
Du kaufst dir das perfekt gebaute Pferd und reitest es nachher durch falsche Art der Reiterei leider entweder kaputt oder du machst es hässlich.
Hast du keine Ausrede mehr.
Ja, du machst es dadurch hässlich. Es ist nicht gut aufgestellt. Es wird nicht geachtet. Das ist ganz, ganz wichtig für ein Pferd, dass man es auch feiert, dass man es achtet, dass man die Persönlichkeit in sich bestehen lässt vom Pferd. Ganz im Gegenteil, es sogar unterstützt und es nicht erniedrigt durch die Art der Arbeit, durch stundenlanges Longieren oder Inhaftieren in Boxen, wo keine Sonne hinkommt. Oder auch die Kastration, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ihr kauft euch einen Ferrari und baut den Motor aus und dann nehmt dann gebrauchten Polo-Motor rein. Das ist mit der Kastration zu vergleichen. Ihr nehmt den Pferd, den Schneid, das wird hormonell umgebaut und so weiter. Ihr müsst euch dann nicht wundern, dass dann nicht mehr am Ende das davon übrig bleibt, was mal da war. Aber das perfekte Reitpferd ist nicht selten. Alle Art der Reiterei.
Ja. Ich würde da gerne auch nochmal mit rein, weil da so ein paar Sachen schwangen ja schon mit, wird das Pferd nicht umgebaut und es gibt natürlich ganz viele Pferde, die sind jung, ziemlich gut gebaut, die werden natürlich, weil sie auch entsprechendes vielleicht Veranlagung haben, natürlich schon vom Züchter entsprechend präsentiert. Das heißt also, da kommt ein Bereiter drauf, eine Bereiterin drauf, die Pferde werden für Shows fertig gemacht, wenn man so will, also ne, werden vorgestellt, werden gekürt und so weiter und so fort. Und viele Langzeitprobleme, die dann in die Pferde reingebracht werden, die sieht man in diesem Moment noch nicht unbedingt. Und ja, später kommen die dann zum Tragen. Das heißt, ich kann mir durchaus ein in manchen Augen gut angerittenes Pferd mit super Potenzial kaufen und merke dann auf einmal ein Jahr später, ups, oder zwei Jahre später oder drei Jahre später, da ist mit einiges mit passiert. Und diese Umbaumaßnahmen, die der Körper dann schon vorgenommen hat, weil zum Beispiel Wachstumsfugen noch nicht zu waren und die Pferde einfach schon übermäßig belastet worden sind, weil, du hast es gerade gesagt, weil das Pferd halt ein Potenzial dazu hat, so toll schwunghaft zu gehen. Und dann präsentiere ich dieses Pferd natürlich auch, obwohl vielleicht Sehnen und Bänder noch nicht auf diese übermäßige Belastung mit Reitergewicht vorbereitet sind, wird das Pferd entsprechend präsentiert. Das ist so die eine Komponente. Und natürlich die meisten Pferde werden mit dieser Vorgeschichte verkauft. Nicht nur an den ersten, sondern an den zweiten oder an den dritten Besitzer. Und dann kriegt irgendjemand mal ein Pferd, was gar nicht mehr so toll aussieht. Was die wenigsten wissen, dass diese Gebäudemängel von diesen Pferden vielleicht ehemals gar nicht so von Natur aus da drin waren, sondern die sahen vielleicht viel besser aus. Egal, ob es jetzt ein Haflinger, ein Tinker, ein Isländer oder was auch immer war, zu den meisten Pferden, wo ich hinkomme, wenn die dann so 10 Jahre alt sind, 12 Jahre, 13, 14 Jahre alt und man schaut sich dann vielleicht mal Fotos von denen an, wie haben die denn dann mal so als Jährling, als Dreijähriger ausgesehen, dann sahen die tatsächlich gut bis perfekt aus. Und dann kommen wir genau, und deshalb habe ich mir auch so ein bisschen dieses Thema auch gewünscht, kommen wir da zu dem Thema, ja, so ein Gebäudemangel ist nicht immer von Natur aus da drin. Vieles davon ist menschengemacht auf vielerlei Art und Weise.
Genau, also da spielt die Ernährung eine Rolle, da spielt die Hufbearbeitung eine Rolle und. Wenn ein Pferd permanent Schmerzen auf den Trachten hat, gewöhnt es sich einen komischen Gang an, kriegt eine komische Kompensationsmuskulatur, eine Haltung, eine Körperhaltung, die nicht dazu passt und so weiter und so fort. Ernährung, wenn das Pferd früh zu fett ist, also wie viele Zweijährige haben schon irgendwelche Gallen an den Gelenken und man sagt, oha. Also man muss sie nicht groß hungern lassen, aber man muss sie auch nicht so fett füttern, dass sie dann schon kaputt sind, wenn sie überhaupt erst irgendwie genutzt werden. Und das andere Extrem sind natürlich Rennpferde, die in ihrer Jugend super krass gemanagt werden. Also sehr, sehr, sehr extrem im Training sind, krasse Muskulatur aufbauen und so weiter. Und die in der Zweitverwertung halt komplett das Gegenteil meistens erfahren. Die werden ja nicht weiter trainiert, in dem Sinne, dass sie viel galoppieren, dass sie viel laufen, dass sie auch schnell bleiben, sondern dann kommen sie zu Mutti und sollen Ausreitpferd sein, kriegen, also fast alle Englisch-Vollblüter haben Probleme, Kissing Spines, ECVM und, die dann erst zum Tragen kommen. Die kommen als Jungpferde überhaupt gar nicht ins Spiel, ja, weil die müssen sich, also die sind so muskulös auftrainiert, dass das gar nicht irgendwie, also dass das gar nicht auffällt, dass die einen Mangel haben. Also welches Rennpferd steht denn mit dem Hängerücken da? Aber wie viele Englisch-Vollblüter stehen mit schlechtem Training sehr schnell mit einem Hängerücken da? Ja. Also das ist schon eine ganz wichtige Sache. Aber ich wollte noch sagen zu diesem, ich kann das Pferd umbauen. Ja, will ich das Pferd umbauen? Vielleicht möchte ich das ja gar nicht oder ich traue es mir nicht zu. Es muss ja auch nicht jeder können. Das ist ja auch nicht die Frage. Wenn ich ein gutes Freizeitpferd suche, dann suche ich mir ja ein Pferd, was ich nicht umbauen muss.
Es ist, da möchte ich noch mal ganz kurz bei dir und auch beim Chris noch hinten was dranhängen. Das ist nämlich dieser Prozess, dass das Pferd sich entstellt, der ist sehr langsam und schleichend. Das geht nicht innerhalb eines Vierteljahres, es sei denn, es ist extrem krank geworden. Ja? Aber meistens ist es so, dass man das, Pferde sagen ja nicht Bescheid. Ja. Die sagen nicht Bescheid, es gefällt mir nicht. Die sagen erst Bescheid, wenn es nicht mehr geht, wenn sie kaputt sind. Wenn irgendetwas wirklich, ja, wenn wirklich etwas kaputt gegangen ist, dann erst fangen die an zu klagen und dann sieht man das auch wirklich. Und dieser Weg dorthin dauert mitunter Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt. Und das ist der, das sieht man selber vielleicht gar nicht, weil man dieses Pferd jeden Tag sieht. Aber wenn man sich zum Beispiel Fotos anschauen würde, so alle halbe Jahre oder von einem Jahr aufs andere und guckt mal, oh, aha, wieso und was ist da? Und fremde Leute, die einem oder die das Pferd dann vielleicht nach einem Jahr oder anderthalb Jahre sehen, sind natürlich häufig, ist es so, wir Menschen sind zu freundlich, zu höflich, zu sozial, statt zu sagen, du, ich glaube, da stimmt was nicht mit dir, mit deinem Pferd. Das entstellt sich gerade, es sieht nicht mehr so schön aus.
Naja, das kannst du ja heute auch nicht machen.
Das kannst du heute nicht bringen, das konntest du früher auch nicht bringen.
Das möchtest du auch nicht hören, also das möchte niemand hören, natürlich, aber manchmal muss man es sagen.
Jetzt hier der Tierarzt. Ich habe das sogar zu meinem Job gemacht, ich muss das sagen. Ich muss den Leuten sagen, was mit dem Hühn nicht stimmt. Ja. Aber du sagst was ganz Wichtiges. Erstens sind die Leute natürlich, und da ist man selber auch mit dabei, man ist betriebsblind und dann sieht man irgendwie ein Foto von vor 5 Jahren und oh, das sah aber immer besser aus. Ein anderes Problem ist natürlich, dass viele Menschen sich halt ein Pferd kaufen und das soll kein Vorwurf sein, keine Ahnung von Pferden haben. Die kaufen ein Pferd bei eBay und Pferdekauf ist ganz am Anfang vor allem eine Herzenssache. Schlimm wird es noch, wenn eine Geschichte damit drin ist, der muss morgen zum Schlachter und der sucht irgendwie seinen Menschen und hat noch keinen gefunden. Und all diese Geschichten, die da immer dabei stehen. Und dann kauft man das Pferd und steht nun da und ist jetzt wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Man hat jetzt auf einmal ein Pferd und hat gar nicht gesehen, weil man gar keine Ahnung davon hat, dass das vielleicht gar nicht so doll aussieht. Außerdem haben wir in derselben Stallgasse noch 5 andere ein ähnliches Modell. Ja. Also auch den Ferrari, wo man irgendwas ausgebaut hat und lange benutzt hat, schon 27 Rallyes mitgefahren ist. Und wenn ich mich in den Ställen halt so mal umschaue, dann gibt es halt sehr viele Pferde, die antrainierte Gebäudemängel, vielleicht auch von Natur schon das ein oder andere Problemchen mitgeschliffen haben und größeren dieser Etablissements merken die Leute nicht, was mit ihren Pferden nicht stimmt. Die sind halt auch unter sich da mit 10 Leuten, die können einen Kulturkreis da bilden.
Aber es ist ja auch immer schön, wenn man sagen kann, der hat ein schlechtes Gebäude, deswegen kann der das und das nicht.
Genau. Da kann man sich ja prima hinter verstecken.
Also man kann Pferde mit einem schlechten Gebäude häufig ganz viel besser reiten, wenn man es gut macht.
Naja, wollte ich noch mal kurz einhaken. Das ist ja auch das, was uns eben der Lasse gesagt hat. Ist es nicht viel sinnvoller, dass ich ein Pferd habe, das mir gefallen will und das gut mitmacht? Das setzt natürlich eine Schmerzfreiheit voraus. Ja. Also ein Pferd, das Schmerzen hat, wird sich immer irgendwie schonen und dann eher sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber jetzt habe ich einen, der hat einfach von Natur aus eine sehr horizontale Gruppe oder also unser Amata zum Beispiel.
Also ich weiß gar nicht.
Aber der, dem kann ich mit einem klugen Lernverhalten erklären, wie ich mir wünsche, dass er laufen soll. Weil wenn ich weiß, wie das günstiger für ihn wäre und dann einigen wir uns auf eine auf ein Bewegungsmuster, wenn er geritten wird. Wenn er auf der Wiese ist, kann er machen, was er will. Aber solange wir, also solange es um Gewicht tragen, Reiter tragen geht, das machen wir auf die Weise, von der ich überzeugt bin, dass das für ihn zielführend ist. Und da gibt es natürlich Pferde, die brauchen etwas länger, das zu kapieren. Und dann gibt es Pferde, die sind sehr intelligent. Und das würde ich fast zu dem angezüchteten Mangel hinzuzählen, wenn ein Pferd echt auf der Leitung steht. Also so, weißt du was, ich kann mich nicht so lange konzentrieren. Kannst du das normal sagen? Du wirst schon Bescheid sagen. Also so eine Duldsamkeit mitbringt, so ein, ach ja, jetzt hat er mich gehauen. Ja, wird er sich schon was bei gedacht haben.
Aber ist das ein Mangel oder ist das ein Vorteil? Ich glaube, das ist ein Selektionsvorteil.
Für viele ist es ein Vorteil, für mich ist es dienstausscheidendes Merkmal.
Aber für die anderen 5% extrem auf der anderen Seite, die sagen, ich kann nur so ein Pferd bedienen, weil das muss mir alle Fehler verzeihen, ich muss da rückwärts drauf sitzen können und im falschen Moment treten, dann
trotzdem. Finde ich aber dann wiederum, wenn wir jetzt extreme Mängel beim Pferd bemängeln, dann möchte ich das Interieur der Reiter ein bisschen bemängeln. Wenn du sagst, wenn du sagst, ich suche so ein Pferd, das so ein bisschen dumm ist und mir alle Fehler verzeiht, dann muss ich sagen, dann schade, dann bist du wahrscheinlich auch ein bisschen dumm, weil du solltest dich einfach schulen, lieber Reiter. Du solltest darüber nachdenken, was du tust und was du deinem Tier antust, damit es dem Pferdchen besser geht. Und nicht sagen, ja, ich kapiere das nicht mit den vier Zügeln, ich kriege das nicht hin.
Absoluter Highlight bei uns ist ein, Chris, du nennst es so herrlich politisch inkorrekt Tinker, ist ein Irish Cop, der bei uns im Jahrespraktikum mit dem Paul Braun ist. Und dieses Pferd hat eine Piaf-Passage, hat ein Messer, hat eine Pirouette ohne Zaumzeuge, ohne Sattel auch.
Leute, das ist eines der besten Pferde im Stall.
Das Pferd hat eine solche Lebensfreude und hat verstanden, dass das dem Paul gefällt, wenn es das macht und macht so Geschenke und sagt, guck mal, was.
Und ist übrigens agil, obwohl es ein schweres Pferdchen ist.
Wirklich ein schwerer Tinker, also ein Pferd mit Kaliber. Also zauberhaft, von daher, Reitkunst fängt für mich da an, wo Mensch und Pferd ohne Schmerz geschehen, miteinander, also wirklich ein Miteinander entwickeln und der Mensch dazu beiträgt, das Pferd länger gesund zu erhalten, als es das, wenn es einfach nur auf der Wiese gestanden hätte, wäre.
Hinter mir ist da das beste Beispiel, oder? Also der Motti mit seinen Hufen, der hatte so Cola-Dosenfüßchen und so, da hat niemand gesagt, dass der so alt wird und hatte keine Galle und der hatte blitzeblanke Beine, also...
Er ist 30 geworden und bis zum 30. Jahr geritten.
Ja. Ich möchte noch ganz kurz an das Interieur nochmal anknüpfen, auch wenn wir noch weiter hinken gerade. Aber tatsächlich begegnen mir momentan sehr viele Leute, die ein sehr intelligentes und schnell denkendes Pferd sich zugelegt haben und vorher nur diese dumpfen kannten, also die leicht zu bedienenden. Und jetzt kriegen sie ein eigentlich leicht zu bedienendes, aber sind dafür tatsächlich nicht geschult. Diese Pferde sind schneller als sie und sie tolerieren zum Teil auch nicht das dumpfe Verhalten des Menschen, weil der Mensch vielleicht zu langsam ist, weil er zu oft wiederholen lässt, weil er zu dominant sein möchte, obwohl die Dominanz gar nicht angebracht oder gar nicht wichtig ist. Also sie haben sich mit... Ja, vielleicht auch Feuer und Flamme, ein Spanier Lusitano, bestes Modell, besorgt, gekauft und stehen nun mit einer fast unkontrollierbaren Maschine da, weil die eigentlich viel zu intelligent
sind. Weißt du, was du sagen willst?
Nicht, weil die Leute doof sind, aber weil man halt auch über Jahre hinweg nicht diese Art von Pferdeverhalten und beigebracht bekommen hat, dass man sich ganz anders mit denen gelegen hat.
Ja, also der kommt in den Stall und da weiß der Mensch schon, ja, heute ist wieder so ein Tag, da kann ich dir auf den Fuß treten. Ich schnapp schon mal. Ne? Was sagst du denn jetzt?
Die schnappen alle.
Ja.
Die schnappen alle.
Okay. Heike Rechkämmer darf als Nächste zu Wort kommen. Manchmal steht man seinem Pferd sehr kritisch gegenüber, weil es vermeintlich dem Ideal des idealen Körperbaus nicht entspricht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich damit ganz schön selbst im Weg stehen kann und dass die gesunde Reitweise enorm viel bewirken kann. Was muss denn eurer Meinung nach ein potenzielles Reitkunstpferd körperlich und seelisch mitbringen, wenn es nicht unbedingt so perfekt wirkt? Und ich denke, dass auch der Reiter einiges an Einstellung mitbringen sollte, um seinem Pferd zu helfen. Das bringt es eigentlich nochmal auf den Punkt.
Das ist ja das, was wir gerade eben schon gesagt haben.
Entschuldigung, ich bin ein bisschen verrotzt.
Eigentlich ist die Frage beantwortet. Wirklich.
Ich fand, sie hat es nochmal auf den Punkt gebracht, was wir jetzt geworfen, sich alles gedreht hat.
Ja.
Machen wir mal weiter. Überschrift bei mir hier intern, Gebäudemängel, die Reitkunst unmöglich machen. Mal schauen. Dazu die Fragen. Anna M. Stark. Gibt es eurer Meinung nach körperliche Besonderheiten, die das Pferd für eure Art der Reitkunst ungeeignet machen? Oder seht ihr, egal bei welchem Pferd, die Reitkunst als gerittene und handgearbeitete Physiotherapie?
Kommt ein bisschen drauf an, auf welchem Niveau wir uns befinden. Reitkunst kann ja in allen möglichen Sparten oder auch auf verschiedenen Leveln stattfinden. Und ich denke, natürlich kann man jedem Pferd gewisse Lektionen beibringen und manche fallen dann halt leichter und manche schwerer. Und ich glaube tatsächlich, dass, also wenn das Pferd Schmerzen hat, haben wir wirklich ein Problem. Dann müssen wir gucken, was, also ein Sehnenstelzfuß, also so ein ganz, ganz fürchterlich, also ein Fuß, der vorne fast drüber kötet quasi. Das ist ein Sehnenstelzfuß. Das ist ein Ding, der wird auf Dauer wehtun, der wird Verschleiß an anderen Körperteilen mitbringen und. Und in dem Moment, muss ich sagen, ist vielleicht nicht bis in die höchste Reitkunst zu reiten. Aber ich kann natürlich irgendwie versuchen, dem Pferd sein Leben lebenswert zu gestalten, indem ich den Fuß gut bearbeite, indem ich die Reiterei danach gut wähle und das Pferd eben nicht überköten lasse, stolpern lasse oder sowas alles. Da gibt es halt ganz viele Dinge, die dem Pferd vielleicht wirklich ein Problem bereiten können. Da gehören ja auch Hypermobilitäten, ECVM oder sonstiges dazu, was dann im Endeffekt das Ganze schwierig macht. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht auf den Weg begeben kann. Ich muss ja nur nicht erwarten, dass das Pferd alle Lektionen mit Bravour macht, weil es gibt auch die bestgebauten Pferde, können manchmal die eine oder andere Lektion vielleicht nicht so gut, weil sie die Koordination nicht haben oder sich nicht so lange so konzentrieren wollen oder. Also selbst ein Amateur, der körperlich eigentlich alles kann, mag das eine auch mal lieber als das andere und ist vielleicht nicht der Serienwechselkönig, aber dafür kann er in Kapriolen springen. Ne? Also so.
Das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, eben, dass man die Talente des Pferdes entdeckt und mit den Talenten arbeitet. Und das Pferd damit erstmal schult, was es kann und was es gerne macht. Auf dem Weg dahin werden vielleicht noch Türen geöffnet, wo man sagt, ach, vielleicht geht das ja auch später noch. Ja. Aber der eine Fehler, der häufig gemacht wird, ist Unterforderung. Das Pferd verblöden zu lassen und versteifen zu lassen. Und der andere Fehler, der häufig gemacht wird, ist eben die Überforderung. Viel zu schnell dem Pferd abzufragen. Der Körper kommt nicht mit, der Geist kommt nicht mit und dann bleibt das Pferd auf der Strecke bei der ganzen Geschichte. Und dann haben wir eben diese Maschinen, was Chris eben gesagt hat, die dann viel schneller als der Mensch sind. Ja, die sind programmiert worden innerhalb eines Jahres, haben die Piaf-Passage, spanischen Schritt und vielleicht noch einen fliegenden Wechsel gelernt oder 3 Monate. Und das kann dann nur derjenige reiten, der dieses Pferd trainiert hat. Abgerichtet. Nur derjenige. Und kein anderer kommt dann mehr rein in dieses System. Und das ist wirklich das Problem, darum sage ich, also ich habe eben vom Interieur des Reiters gesprochen, wir haben eben auch schon vom Interieur des Pferdes gesprochen. Das Interieur ist häufig wichtiger als das Exterieur. Ein leichter Gebäudefehler, ich sag mal, wenn das Pferd ein bisschen zu steil in der Schulter ist oder die Winklung in der Hinterhand nicht so optimal ist, lässt sich durch ein geschicktes, gutes Training und wenn das Pferd zum Mitmachpferd erzogen wird, das heißt, das Pferd wird immer nur so weit geschult, dass es sagt, ich kann das leisten, was du mir abforderst, dann sind Pferde in der Lage, Dinge zu machen, die sind unfassbar schön und auch gesund fürs Pferd. Umgekehrt klappt es nicht.
Ich würde gerne nochmal zurück auf dieses Thema. Rick, du darfst nochmal formulieren. Welche Gebäudemerkmale sollte ein Reitkunstpferd mitbringen? Welche Gebäudemängel machen ein Pferd für die Reitkunst weniger oder gar nicht geeignet? Gibt es dienstausscheidende Merkmale?
Ja, natürlich. Schwacher Rücken, extrem schwacher, langer Rücken, ganz
durchhängender Rücken.
Ganz weich gefesselte Pferde. Oder von Natur aus vorgetiefte Pferde. Wirklich vorgetieft. Ist schwierig, also wenn man mit denen zu viel, zu früh arbeitet, es geht nachher nach hinten los.
Ja. Und da gibt es einen Punkt, wo man sagt, weißt du was, den stellst du besser nur auf die Wiese und lässt ihn Pferd sein und verzichtest mal darauf, an dem noch rumzutrainieren und irgendwelche Muskeln aufzubauen, lass den mal so, wie er ist.
Oder auch irgendwann zu sagen, so, mehr geht jetzt nicht mit diesem Pferd. Und das muss man sich dann auch wirklich eingestehen und sagen, nicht nochmal zu einem anderen Trainer fahren, vielleicht kriegt der es noch hin, sondern dass man wirklich auch mal so sagt, okay, jetzt glaube ich, ist mein Pferd auf dem Level angekommen, wo es bleiben wird. Mit uns Menschen ist es das Gleiche. Nicht jeder hat die Gabe, auf der Universität die höchsten Sphären zu erreichen. Es gibt auch Menschen, die haben ihre Talente woanders. Und das ist bei den Pferden auch. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jedes Pferd gleich auf die Welt gekommen ist und gleich alles tun kann, wie das andere Pferd das auch.
René Berger, welche durch falsche Nutzung erworbenen Gebäudemängel schließen für euch eine zukünftige reiterliche Nutzung vollständig aus?
Wir können mit ihr nicht alle aufzählen jetzt. So. Komm, Jana, du oder Chris, komm.
Ja, also es ist tatsächlich.
Ich glaube, alles das, was mit Schmerzen zu tun hat, ja, das, was genau. Diana schon angedeutet hat, immer dann, wenn ich merke, okay, es sind tatsächlich Schmerzprozesse im Pferd, die ich nicht in absehbarer Zeit, und damit meine ich jetzt nicht eine Zeitspanne irgendwie 1-2 Wochen oder 3 Wochen, das kann auch 1 Jahr oder 2 Jahre sein, wo ich sage, okay, das können wir angehen, aber alles das, wo ich vielleicht auch gefährliche Abwehrprozesse, Abwehrreaktionen des Pferdes habe, wo ich also, Jana hat schon angesprochen, ECVM, wir werden da ja auch noch mal zu kommen, also wo ich auch im Körper Prozesse habe, wo Muskeln nicht mehr richtig ansetzen, wo sie nicht mehr arbeiten können, so wie gedacht, wo ich nervliche Thematiken habe, wo auf einmal blitzartige Reaktionen steigen und wegrennen etc. Nicht durch gute Behandlung mehr und guten Zureden mehr eingefangen werden können, sondern wo diese wirklich auf körperliche Defizite zurückzuführen sind. Immer dann, wenn ich sagen muss, okay, dieses Pferd kann keinen Reiter mehr tragen und zwar nie wieder, dann sollte sich da auch keiner mehr draufsetzen. Dann ist das so. Und ich wollte noch ganz kurz was zu der Frage vorher hinzufügen. Wir reden sehr oft darüber, dass die Reitkunst viele Dinge tun kann, um ein Pferd wieder besser nutzbar zu machen. Dass wir viel im Werkzeugkasten haben, auch dass wir, so wie Anna das vorhin genannt hatte, handgearbeitete Physiotherapie oder so etwas. Alles ganz schön und gut. Aber wer glaubt, der kann sich wider besten Wissens so ein Pferd kaufen, um es dann zu therapieren, dem rate ich absolut davon ab, weil die wenigsten Leute das wirklich können. Natürlich haben wir viel im Werkzeugkasten, natürlich können wir viele Leute betreuen, aber es macht absolut keinen Sinn, sich solch ein Pferd zu kaufen und zu sagen, ah, das kriegen wir schon hin. Ne? Oder ah, das ist mal eine Aufgabe, toll. Nein, wenn ich so ein Pferd schon habe, ist das was anderes. Aber sich so ein Pferd dann zu kaufen explizit und zu sagen, ach ja, ich mache ja Reitkunst damit, was auch immer ihr davon oder wie ihr das auch immer definiert, was diese Worthülse für euch bedeutet, weil das bedeutet nicht sofort und eindeutig, dass das Pferd dadurch geheilt werden kann.
Ja. Ganz genau. Also ich bin dabei der anderen Frage auch noch, durch falsche Nutzung erworbene Gebäudemängel kann auch eine Durchtrittigkeit, kann eine Sehnengeschichte sein, dass, also wenn das Ringband zum Beispiel dann permanent an einer alten Sehnenverletzung reibt oder sowas, natürlich kann ich noch 35 Mal operieren oder irgendwas machen, aber vielleicht ist das für dieses Tier dann auch einfach das Kriterium für, es möchte zwar leisten, also ich kenne tatsächlich viele Pferde, die trotzdem leisten möchten. Wir hatten auch schon wirklich todkranke Pferde, die so kurz vorm Hufbeindurchbruch standen und so, die totenbrav gelaufen sind unterm Reiter. Wir hatten mal so einen ganz hübschen Braun mit einem blauen Auge. Also es war mir ein Rätsel, wie dieses Pferd überhaupt noch laufen konnte. Also als wir die Diagnose dann hatten, war das ein Wunder. Aber tatsächlich, also ich glaube, dass die meisten Pferde eher zu nett mit uns sind in dem Falle und sagen, ja, da, Mutti macht das halt, wir laufen immer lahm. Ich bin gerade eben mit so einem Pferd geritten bei mir in der Halle. Es läuft immer lahm, immer. Ja, aber die Frage ist...
Jemand anders hat es geritten und du warst mit in der Halle.
Ich war da mit in der Halle, ja, ja. Und tatsächlich ist die Frage, muss man es dann reiten? Oh, macht man es besser, macht man es schlechter? Oder wäre es das Todesurteil für das Pferd, dann reite ich es halt gar nicht mehr? Kann man ja auch für sich entscheiden. Entweder der kommt in die Wurst oder er lässt sich halt reiten. Ja, kann man als Mensch machen, muss man auch nicht.
Ja. Darf ich ein lahmes Pferd reiten?
Ja.
Bin ich komplett lahmfrei als Mensch und ich muss auch Buchführung machen, obwohl mir heute die
Fehler. Ja, aber wenn du wirklich ein dauerlahmender Mensch bist, wirst du auch deinen Beruf entsprechend wählen und du wirst garantiert nicht auf dem Baum mehr Zementsäcke schleppen. Definitiv nicht, sondern du wirst dann auch deinen Beruf in der Form oder dein Tun in der Form verändern, dass du sagst, das kann mein Körper mit mir noch leisten.
Ja,
genau. Und da müssen wir beim Pferd auch ganz klar sagen, das ist keine Maschine, Leute.
Sie sind Meister im Verstecken und sie zeigen es leider erst, wenn sie es gar nicht mehr verbergen können. Denn wen sucht sich der Wolf bzw. Puma oder sonst wer gerade ein Pferd, ein Zebra, ein Löwe jagt? Ne? Wen sucht er sich dann aus? Das ist ja nicht das Zebra, mit dem das gerade Pech hat. Sondern das, was zeigt, dass es schwächer ist als die anderen.
Das guckt
und darum sind
schon,
sie Meister im schon. Verbergen.
Das aber das ist bei Menschen auch so. Menschen sind doch genauso, dass die Schwächen, also manche jammern rum und jammern, obwohl gar nichts ist, aber die meisten verstecken ihre Schwächen und leisten trotzdem, bis sie im Burnout landen, bis sie irgendwie ein anderes Problem, also bis sie gar nicht mehr laufen können, bis der Bandscheibenvorfall wirklich da ist oder so. Also ich glaube, dass da müssen wir Menschen nicht ausnehmen und wir schleppen uns trotzdem zur Arbeit. Machen wir auch. Also.
Ja. Ursula Reinhardt, der vordere Teil deiner Frage ist schon mit beantwortet, aber da stellt sich auch die Frage, sagt sie, inwieweit es erkennbar ist, ob schon immer der Gebäudemangel vorlag oder dieser erst durch ungünstiges Training entstanden ist. Kann man das erkennen?
Das ist total schwierig für mich als Zuchtrichter. Wenn ich Zuchtrichter bin, dann muss ich ja in dem Moment sagen, dieses Pferd hat ein Potenzial, was es weitergibt an die nächste Generation. Und da muss ich versuchen, Umwelt von Genotyp zu trennen und zu sagen, okay, das hat der Mensch gemacht, überfüttert, schlechte Hufe, scheiße vorgestellt, blöd trainiert. So und so, das muss ich alles rausrechnen und das muss ich versuchen, für mich rauszurechnen. Und da ist es tatsächlich, das ist für mich die allergrößte Frage aller Fragen. Kann ich das leisten oder nicht? Kann ich das erahnen? Meistens sehen wir es nach 3 Generationen. Also die F1-Generation hat den Fehler dann vielleicht auch oder nicht oder so, aber die nächste Generation, die zeigt es mir dann deutlich, ob das ein vererblicher Fehler war oder nicht. Und das braucht halt Zeit und das ist eben das Genie des Züchters, sowas auszuprobieren und zu gucken und zu sagen, nee, aus dem wird nichts, aber das Fohlen wird gut. Also der Schockemüller hat irgendwie, weiß ich nicht, 400 Fohlen im Jahr, der lässt die 2-mal sichten. Also der guckt da durch und sagt, taugt nicht, zack, 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 wie früher, wie man sich das auch vom Terry und so erzählt in Spanien. Das muss ratzfatz gehen. Und ein guter Züchter sieht, glaube ich, auch sehr, sehr schnell, ob das was ist, was wieder weggeht oder ob das ein angeborener oder ein vererblicher Fehler ist. Und da sind wir tatsächlich in der Tierzucht ziemlich mittendrin.
Spannend.
Ja, das ist, wenn ihr uns fragt, so, was ist ein Pferd, was geeignet ist, wenn ich mir ein Pferd angucke, ich brauche da eine Minute für und dann sage ich, der ist was, da gucke ich nochmal hin. Oder ich habe etwas gefunden und sage, der ist nichts. Ja, eben, das ist ein ja. Blick drüber, der... Wir haben so einen Scannerblick, der geht einmal drüber und dann sagst du, nee. Oder du sagst, interessant. Und dann fängst du an zu gucken, ist alles in Ordnung. Ne? Aber dieses dienstausscheidende Merkmal, das sehen wir sehr, sehr schnell. Und darum sage ich, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Es kann eine Kuhässigkeit sein, es kann zehneng sein oder ein Fuß zehneng, ein Fuß zehn weit. Oh, da will ich gar nicht weitergucken, hat sich erledigt, die Nummer. Ja? Kann alles stimmen, alles ist super. Aber der ist verdreht bis in die Schulter oben und dann werden die Probleme kommen. Das ist das.
Beziehungsweise umgekehrt.
Hinterbein mal im Draht und hat sich das Sprunggelenk mal aufgeschnitten.
Ja.
Das wird immer wieder Probleme geben.
Ja.
Dieser Teil, ist es erkennbar, ob es ein angeborener Gebäudemangel ist oder ein erworbener durch möglicherweise menschliches Training oder so? Dazu nochmal eine Frage von der Katharina Reuter. Behaltet das mal im Hinterkopf. Haben Rückenprobleme einen Einfluss auf die Gliedmaßenstellung? Beispielsweise meine Stute mit Kissing Spines in der Brustwirbelsäule steht hinten sehr zeheneng und die Zehen sind nach außen gedreht.
Dann bodeneng, oder? Also dann bodeneng, Zehen nach außen. Eng,
Zehen nach außen. Mhm. Die Vorhand steht normal breit, aber die Zehen sind eher nach innen gedreht, besonders der rechte Vorderhuf. Der linke Huf ist ein leichter Bockhuf. Auch neigt sie besonders an schlechten Tagen zur Rückständigkeit der Vorhand. Welche Übungen können helfen, den Beinsalat zu sortieren? Ich habe mir als Überschrift, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Das ist nämlich ganz häufig, wenn ich sage, mein Pferd hat einen Gebäudemangel. Das ist immer ein ganzes Potpourri. Und es fängt meist in kleinen Schräubchen, die sich verstellt haben. Es ist wie bei so einem Uhrwerk. Wenn du anfängst, die Schraube ein bisschen zu fest zu drehen, dann überlastest du die Feder, die wiederum mit dem Draht in Verbindung steht. Und dann läuft das Ding dann ein bisschen unrund. Und plötzlich sagst du, huch, warum ist dann das Zahnrad ausgeschlagen?
Also das sind alles Kettenreaktionen. Ne? Also wir haben ja Zusammenhänge. Also wir betrachten die Pferde ja eigentlich auch mittlerweile gar nicht mehr so in Einzelteilen. Zwar immer mal wieder so mit der Lupe, wir zoomen so rein. Aha. Ne? Aber eigentlich ist alles Zusammenhang und ich sag mal, ein Zahnproblem kann dazu führen, dass der Huf hinten irgendwann halt eine Fehlstellung bekommt und umgekehrt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist so ein Pferd groß geworden? Und du hast es gerade schon gesagt, wie sahen denn dann vielleicht der Vater, die Mutter und zwei Generationen davor die Pferde aus und haben die das alle gehabt? Oder ist es halt so, dass man vielleicht beim Fohlen nicht so gut drauf geachtet hat? Wie sind denn da die Hufe bearbeitet worden? Wie stehen denn da die Beine? Weil in der Zeit, gerade weil wir Wachstumsfugen haben, haben wir die Möglichkeit, gerade auch auf diese Hufe sehr gut Einfluss zu nehmen und Fehlstellungen zu vermeiden, Anpassungen vornehmen zu können. Man kann alles Mögliche machen, bis hin zu Zementieren von Beinen und allem möglichen Kram. Das fördert oder, ich sag mal, beeinflusst natürlich im Positiven wie Negativen das Wachstum des Pferdes. Dazu kommt dann die weitere Nutzung. Der Wolfgang hat gerade schon was gesagt, der ist bis in die Schulter verdreht. Ich sage immer gerne bei den Pferden, das ist genau umgekehrt. Die sind aus der Schulter heraus nach unten verdreht. Das heißt also, wenn ich ein Pferd habe, was zum Beispiel halt in den Schultern nach unten gesackt ist, also wo wir nennen das so Trageerschöpfung, Tragkraft, Ermüdung oder was auch immer, wo halt der Widerriss nach unten gekommen ist und vielleicht auch einfach Muskulatur da fehlt und das alles schon verspannt ist. Ja, was passiert dann? Dann drehen sich bei uns halt im Prinzip auch die Arme und so ist das bei den Pferden auch. Da drehen sich die Hufe nach innen oder nach außen, je nachdem, welche Art von Rückenschmerz und Verspannung das Pferd da hat. Ganz großes Problem mache ich mittlerweile daran eigentlich aus, dass die Pferde viel zu lange, viel zu früh über Tempo longiert werden mit viel zu tiefer Kopf-Halsachse. Da wird versucht, möglichst die Hinterhand so zu aktivieren, dass die sehr weit nach vorne greift. Die Pferde fangen dann an, schon mit arretierten Gelenken aufzutreten, nutzen ihre Hanken nicht mehr vernünftig, die kommen auf die Vorhand bleibt zu lange unter dem Körper, die Hinterhand kommt und muss irgendwo hin, weil die Pferde möchten sich nicht wehtun. Was machen die Pferde? Die treten breit. Das heißt also, die Sprunggelenke kommen nach innen, die Hufe zeigen nach außen. Ja, und so kann ich natürlich innerhalb kürzester Zeit mit Belastungsspitzen, ja, weil da werden einige Kilometer abgespult, das Pferd dazu bringen, Umbauprozesse in Gang zu setzen. Und so können all diese Dinge dazukommen. Dann haben wir so ein Problem, gerade auch halt mit diesem, mit unterschiedlich hohen Hufen. Bockhuf war hier auch eine Thematik, wo zum Beispiel, es gibt das Thema von Lateral Grazing, also wenn Pferde zum Beispiel aufgrund ihrer Konstitution, weil sie einen zu kurzen Hals haben, sehr weit runtergehen müssen nach vorne und dann müssen sie ein Bein ausstrecken und bleiben gerne auf diesem einen Bein viel länger und belastender stehen als auf dem anderen. Das kann zum Beispiel zu diesem verschiedenen hohe Hufe und damit halt eine Bockhufentwicklung halt auch bringen. Und wenn ich das nicht als Züchter oder halt als Aufzüchter früh genug sehe und darauf Einfluss nehme, dann können da solche Ei-Prinzipien dann am Schluss, Ei-Probleme entstehen. Die Henne war dann da gewesen.
Aber tatsächlich ist ein Bockhuf sehr häufig vererbt und die Pferde werden meiner Meinung nach auch immer ihr ganzes Leben lang damit zu tun haben, weil ja einfach die Stellung also der Knochen sitzt anders in der Hufkapsel drin. Wohingegen diese Zehendrehung und so, diese Gliedmaßenstellung an sich sind selten, also die haben eine ganz kleine Erblichkeit, nur 7%, 7 bis 10%, je nachdem, an welchem Gelenk wir gerade schrauben. Das ist sehr viel Umwelt und da kann man auch viel machen, ohne dass man das ganze System deutlich beeinflussen muss. Bei einem Bockhuf, den macht man schön, aber den macht man nie heile. Und das ist ein bisschen das Problem dabei. Also ein Bockhuf ist mittlerweile in meinen Augen tatsächlich fast ein dienstausscheidendes Merkmal. Okay. Frage ist...
Gerade einer.
Ja, genau, das ist immer das Problem. Aber welche Übungen helfen, den Beinsalat zu sortieren, ist ja die Frage. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass einfach alles, was mit gutem Gleichgewicht, mit gut Auftreten, sehr guter Hufbearbeitung, immer im Wechsel, alle 14 Tage selber mal einen Strich mit der Raspel an der Seite, wo es kippt und so weiter machen, dass man da auch viel in den Griff kriegt. Also ich habe selber Pferde gehabt, bei denen habe ich das ziemlich gut in den Griff gekriegt. Aber das ist auch Fisselarbeit. Also das ist wirklich drauf gucken, sich nicht festgucken, auch mal einen anderen fragen, auch mal ein Video gucken, wieder eine Pflasterprobe, den Schmied fragen und, dass man das ein bisschen in den Griff kriegt. Aber die Frage ist halt, geht das Pferd kaputt davon oder ist das okay? Also mit Kuhhässigkeit können sehr viele Pferde sehr gut leben und werden schweinealt damit. Also das ist was, also diese 10-weite Stellung hinten finde ich nicht schlimm. Das Bodenenge finde ich blöd. Das heißt nämlich, das Pferd hat kein Gleichgewicht. Das würde ich aufmachen. Das würde ich über Seitengänge schulen, dass das Pferd breiter tritt. Und auch beim Putzen oder beim Hufe machen immer sagen, nee, nimm mal den Fuß wieder ein bisschen raus, stell dich breit hin. Ich mag das lieber, wenn du breit stehst. Also da kann man ein bisschen was beeinflussen. Das geht tatsächlich.
Wir haben ja hier noch das Problem mit den Kissing Spines in der Brustwirbelsäule, wie sie sagt. Mhm. Also relativ weit vorn. Mhm. Ja, nicht ganz hinten, wo das typische Geschehen ist, sondern relativ weit vorn. Was ich dir empfehlen kann, liebe Katharina Reuter, du bittest uns ja, welche Übungen könnten helfen, den Beinsalat zu sortieren. Mach dir erstmal bewusst, welche Anzeichen für, und das ist es, was du mir hier schilderst, Trageerschöpfung dein Pferd zeigt. Mach mal den Intensivkurs Trageerschöpfung, den wir anbieten. Füll wirklich mal, guck dir dein Pferd genau, mach ein Foto, ein Aufstellfoto, guckst dir genau an, füll mal aus, welche Kriterien da erfüllt sind und dann gönn dir mal den Intensivkurs Handarbeit und fang mit deinem Pferd nochmal ganz von vorne an.
Nimm der das Tempo aus.
Bitte?
Der ist mit dabei direkt. Intensivkurs Trageerschöpfung hat den Handarbeitskurs direkt mit dabei. Also es
genau.
Ist direkt loslegen dann.
Ja, genau, das meine ich. Die hängen ja zusammen. Aber arbeite das mal durch. Da kannst du mit deinem Pferd nochmal einen Neustart machen. Der wird nie wieder jungfräulich. Ne? Aber du wirst vielleicht eine belastbarere Basis bekommen.
Auch oder vielleicht auch darüber erkennen und sagen, da sind die Grenzen gesteckt.
Genau.
Grenzen. Also Kissing Spines muss nicht zwingend ein Ausschlusskriterium für Reiten sein. Das kann man in den Griff kriegen mit dem richtigen Management. Es ist etwas, also du fragst ja auch nach Übungen, das muss man sich anschauen. Was ist bei jedem Pferd individuell? Was muss ich für die Muskulatur tun? Und gibt es vielleicht Massagen, die ich des Öfteren ansetzen kann? Du hast gerade schon verschiedene Dehnübungen und so weiter, halt auch vielleicht ganz bestimmte Führübungen auch mit reinbringen. Das machen wir auch im Intensivkurs Trageerschöpfung, dass wir uns das Gangbild angucken und dann anhand von des Gangbildes, sogenanntes korrigierendes Führen damit reinbringen, damit die Pferde wirklich sehr anstrengende, kurze Bewegungseinheiten bekommen, wo der Körper sich aber halt auch in seiner Körperintelligenz sehr anstrengen muss und auch umformen muss. Also da wird wirklich ans Eingemachte gegangen.
In Form von Intervalltraining, so könnte man das nennen. Nicht Ausdauertraining, sondern eine kurz gefasste, halte dich jetzt mal so lange, wie du es kannst. Dankeschön.
Ja, geh mal gerade, bitte.
Ja. Wir kommen zum nächsten Thema. Conny Fleischer macht hier den Anfang. Haben die alten Meister Pferde mit Gebäudemängeln überhaupt trainiert in der Reitkunst oder gleich aussortiert? Wenn ja, wie wurde zum Beispiel mit überbauten im Rücken eher schwachen Pferden trainiert? Alte Meister, wann waren die denn? Also zu Xenophons Zeiten waren die Pferde sehr klein und waren vornehmlich Wagenpferde und wurden erst in der griechischen Kavallerie, fing man dann an, sie zu reiten. Ich glaube, wir heroifizieren den Xenophon ziemlich. Ich glaube nicht, dass es da 30-jährige Reitpferde gab.
Ja, und auch ohne Sattel, ohne Steigbügel, ohne Zügel, ohne ist das alles nur bedingt machbar. Der ist wahrscheinlich viel rein interpretiert worden.
So. Das also ganz
zurück. Das ist doch ein anderes Thema, die alte
Meister. Renaissance, in der Zeit Löhneisen, die
aus Deutschland da ist ja sehr viel beschrieben worden, weil das Militär Pferde brauchte und für das Militär in Sachen Pferd ist die teuerste Einheit gewesen, die das Militär unterhalten hat. Heute vergleichbar mit Hubschraubern und Flugzeugen. Und da hat man sehr viel aufgeschrieben, was taugt und was nicht taugt. Da sind diese Bücher, die sind meist bis zur Hälfte, gehen über die Gesundheit und Gesunderhaltung der Pferde. Und da ist sehr, sehr viel geschrieben worden. Und da wird auch ganz deutlich gesagt, das eignet sich nicht für diesen Zweck, aber es geht ja noch als Wagenpferd. Denn das war ja früher ein ganz wichtiger Punkt, dass eigentlich Pferde genauso viel gefahren wurden und gebraucht wurden in der Fahrerei, für was auch immer, Landwirtschaft zum Ziehen oder tatsächlich Strecke machen.
Es gab kein Auto.
Da kam es
kein Flugzeug an.
Die mussten einfach nur eine Zeit lang halten. Das war ein Verschleißobjekt, muss man einfach so sagen. Ja. Und wer mal von euch in Ländern gewesen ist, wo Pferde noch für die Arbeit eingesetzt werden, sprich ziehen müssen und auch in der Landwirtschaft arbeiten, Nordafrika, Rumänien, Bulgarien, in der Richtung, wo Pferde echt noch vom Acker...
Vierte Pferd lahm.
Jedes zweite, dritte ist lahm und arbeitet weiter. Ja. Es wird so lange lahmen, bis es nicht mehr laufen kann und dann geht es der
Verwertung
dann zu. Und das war früher auch so. Fürs Reiten eignet sich das nicht, das lahme Pferd. Und das haben die damals auch gewusst.
Denn in einer Auseinandersetzung wird der gewinnen, der das schadfreiere Pferd hat.
Naja, oder wenn du jetzt in einer Einheit unterwegs bist, du musst dich am schwächsten orientieren.
Ja.
Denn wenn eine Einheit hinten zwei, drei hinten lassen muss, zum einen verraten sie die Einheit vorne und zum anderen ist das ganze Vorhaben kaputt. Also hat man sich nur geeignete, gesunde Pferde dafür ausgesucht, die das mitmachen konnten.
Und ich glaube tatsächlich auch, dass sie mit ganz kleinen Gebäudemängeln gearbeitet haben, weil in den Gebissbüchern, die eben auch in der Renaissance in waren, das war so ein Renaissance-Phänomen, dass man 15.000 verschiedene Gebisse aufgemalt hat, da steht dann immer drin, für welche Sorte Pferd was geeignet ist. Der mit der vollen Ganasche und der mit dem kurzen Hals und der mit dem schweren Genick und sonst wie, das steht dann da drin. Aber das waren wahrscheinlich leichtere Mängel. Also das ist jetzt nicht zu verstehen. Sie haben auch mal einen Hirschhals erwähnt oder sowas, aber ich glaube eben, wie ihr sagt, die Gesundheit des Pferdes war Punkt 1, das musste hergestellt sein und entsprechend, ich glaube, ein überbautes Pferd wäre durchaus mit drin gewesen, aber eins mit einem schwachen Rücken eher nicht, weil das hätte nicht lange getragen, hätte nicht lange gehalten.
Jetzt mache ich mal den nächsten Schritt zum Steinbrecht, der uns sagt, die Pferde mit einem langen, schwachen Rücken, die muss man tief reiten, in die Tiefe reiten und die Pferde mit einem kurzen, starken Rücken, die muss man eher ein bisschen hoch machen, um den Rücken flexibel zu machen. Also der beschreibt das, was beim, und damals gab es ja Hunderttausende von Militärpferden. Da konntest du keine Auswahl treffen. Und das Ding war, die mussten ja auch diese schweren Kanonen durch den Dreck ziehen.
Die haben extrem ausgewählt.
Die haben alles genommen, was vier Beine hatte.
Die haben Musterungen gemacht in den Dörfern. Die haben ganz viel.
Aber sie haben alles mitgenommen. Die haben doch Wagenpferde von gemacht.
In Kriegszeiten, wenn es nichts mehr gab, in ruhigen Zeiten, da kannst du dir mal diese Ankaufsbücher mal durchlesen.
Die Ankaufsuntersuchung.
Wie stark die selektiert haben, auf was für Punkte die Wert gelegt haben. Das geht hin bis zu den Wirbeln zum Teil, wo die Zeit hatten, wirklich zu sagen, wir nehmen nur das Optimum. Natürlich, in Kriegszeiten.
Wann war denn diese Ankaufskommission in Syrien 1880?
Ja, zum Beispiel. Ja, wo man ganz klar gesagt hat,
brauchen wir. Also es ging ja tatsächlich auch mit der Tierzucht rund um die Jahrhundertwende, also die letzte Jahrhundertwende 1899 bis 1900. Da waren die Höchstbestände an Tieren. Da gab es 12 Millionen Pferde in Deutschland. Und da konnte man noch auswählen. Wenn man jetzt zum Ersten Weltkrieg guckt, nur 14 Jahre später, da musste dann wieder alles genommen werden, was kam. Da waren die Bestände wieder ganz doll runter. Also das ist innerhalb von kürzester Zeit passiert.
Das sind jetzt keine haben natürlich auch eine Typusänderung. Wenn wir uns also die Zeit Steinbrecht, Seger, Boucher angucken, die sind natürlich ganz andere Pferde geritten als halt zum Beispiel im Barock. Den hast du ja übersprungen gerade. das ist halt, da ist halt mehr Vollblutanteil drin und zum Teil tatsächlich schwierigere Pferde und sie ändern auch ihre Art des Reitens halt eben. Steinbrecht liest sich nun mal ganz anders und ein Boucher, beziehungsweise das, was die gemacht haben, als halt vieles oder alles eigentlich vorher, was in eine Richtung auch vielleicht Präsentationen ging im Barock, wo man sagen kann, okay, das waren vornehmlich so ein Guerinier, das waren vornehmlich Adlige, die zum Spaß an der Freude geritten sind und halt eben nicht in den Krieg ziehen mussten. Ne? Das ist aber auch nur ein ganz kleiner Anteil der Gesellschaft gewesen. Und
die haben nur ne? drei.
Der größere Anteil war der halt eben, die dann Arbeitspferde halt hatten und so weiter. Das war auch zuchtbedingt was ganz anderes gewesen. Und bei Boucher haben wir ganz viel mit Mängeln zu tun, der also ganz klar gesagt hat, okay, ich überlege mir auch Dinge, wie zum Beispiel diese Abkau-Abbiegeübung, um Pferde mit Mängeln halt irgendwie doch reitbar zu machen, für Dinge zu benutzen, Reitkunst, Zirkus etc., aber etwas ausführen zu können, wofür sie eigentlich vielleicht aktuell nicht in der Lage wären.
Katrin hat noch was Ergänzendes. Haben die alten Meister auch mit Pferden trainiert, die Gebäudemängel hatten, zum Beispiel, um anzugeben und zu zeigen, was sie können? Eigentlich heißt es ja immer, diese Pferde wurden als Kutschpferde genutzt und nicht als Reitpferd.
Haben wir ja gerade gesagt, später so Boucher-Zeiten und sowas, da fing das an, vorher nein.
Also Löhneisen sagt ganz klar, kein vernünftiger Mensch gibt einem Pferd mit einem Makel den Vorzug vor einem gesunden Pferd.
So, und das ist ja auch so, du würdest dir ja auch, wenn du für das Geld, das du zur Verfügung stehen hast, das möglichst beste Auto kaufen und nicht das Auto, wo du weißt, da sind die Federn gebrochen und da ist dies kaputt und ist das kaputt. Du würdest dir äußerlich das beste Auto kaufen, was du kriegen kannst für dieses Geld. Und das Pferd ist zur damaligen Zeit absolut zu vergleichen mit einem Auto oder mit einem Motorrad. Das war ja nicht nur ein Gebrauchstier, sondern es war auch ein Statussymbol. Und wenn es in irgendeiner Art und Weise möglich war, hat man das feinstmöglich rausgeputzt, um etwas darzustellen. So war es zum Beispiel auf der Reise üblich, mit Maultieren zu reisen, auch vor der Kutsche. Und es wurde häufig vor der Stadt umgespannt und es kamen Pferde davor. Und wenn es auch nur geliehene waren, man ging dann zum Vermietstall und hat sich Pferde gemietet, um eben dann
repräsentativ
durch die Stadt zu fahren oder davor zu fahren, wo man hin wollte, um zu zeigen, hier ist jemand.
Es kommt ja auch darauf an, wer für wen Pferde trainiert hat. Also in der Barockzeit, frühe Neuzeit, war das ja tatsächlich, dass jemand angestellt war, von einem Adeligen die Pferde zu trainieren für denjenigen, damit der die beste Figur auf dem Pferd machen kann. Der, also in Bückeburg am Hof ist ja ganz klar gesagt, der hatte 3 Kampagnepferde, 4 Reitkunstpferde, 4 Arenapferde und 4 Kutschpferde. So, und das sind unter den vielen 100 Pferden, die am Hof existiert haben. Das sind nur die 12 Pferde, die da in dem Moment für den Grafen Albrecht in dem Fall da trainiert hat, derjenige Reitmeister, der dann da gerade da war. Später im Militär, das waren ja keine eigenen Pferde mehr, da hat man sich den Sport draus gemacht und gesagt, ich kriege auch den schlimmsten Gaul noch irgendwie hin. Also ich weiß noch, ich glaube, die Logik in der Reitkunst hat 30, 40, 50 Seiten, wie man Pferde verprügeln kann, damit sie das und das tun. Also wirklich, die schreiben nur die schlimmsten Fälle auf und sagen, 2 Tage habe ich den da vor dem Bach geprügelt, bis der da rüber gesprungen ist. Das war dann eine andere Sorte Mäuse, eine andere Sportart. Jemand anders hat auch für, also das ist ja auch für was anderes geschrieben, das Buch. Das Buch vorher war für denjenigen als Repräsentation, der hat die besten Pferde am Hof. Das war ein politisches Statement, so ein Reitbuch. Diese Militärreitbücher sind, ich will mich tatsächlich ein bisschen beweihräuchern. Ich habe geschafft, was andere nicht schaffen.
Ja, man sieht, es gibt ja alte Filme aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die Filmkunst schon so weit vorangeschritten ist, dass man auch schnellere Bilder filmen konnte. Und man sieht dann Militärpferde, die extreme Hänge runter eigentlich.
Senkrechte.
Sie fallen eigentlich runter und knallen unten dann volles Programm, weiß ich, 5, 8 Meter runter, fallen auf die Füße, müssen dann noch einen Sprung über einen Graben oder in einen Fluss reinmachen. Oder sie springen über kleine Häuser in Ungarn oder irgend so etwas. Da sind so Dinge dargestellt, wo man wirklich sagen muss, das hat ganz viel mit Machismus zu tun. Die Leute wollten sich darstellen, sie wollten das Pferd an sich als Tier spielt keine Rolle mehr, sondern der Reiter stellt sich dar, indem er Dinge mit diesen Tieren kann. Das Gleiche haben wir heute noch bei Schauhochsprungen, wenn Pferde über 2 Meter oder 2,10 Meter springen müssen, über Mauern, wo sie nicht mal drüber wegschauen können. Ist genau das Gleiche heute immer noch, wo man Dinge mit den Tieren tut, wo man einfach sagt, es ist ein mörderisches Unternehmen, was da geschieht. Mörderisch fürs Pferd.
Ja, aber da haben wir den Aspekt eben mit diesem Angeben, um zu zeigen, was sie können, was in der Frage war. Und das wird also immer eine Rolle mitgespielt.
Ich habe auch gefragt, wie hat denn so ein Plüvinel, als er von der Schule aus Neapel an den Hof in Frankreich kam, wie hat der denn gesagt, übrigens, ich bin jetzt hier der große Gelehrte, wie hat er das bewiesen? Hat er sich ein hochbegabtes Pferd genommen und hat gezeigt, schau mal, so schnell oder so besonders kriege ich den zum Tummeln? Oder hat er gesagt, guck mal hier, ich kriege auch die letzte Möhre, die nur den Milchwagen zieht, noch dazu eine Kapriole zu springen? Wahrscheinlich, also so wie er es beschreibt, hat er tatsächlich den Berber genommen. Also
das war ja auch als
ein schwieriges
Pferd, aber er hat ja dieses schwierige Pferd dann reitbar gemacht.
Ja, der war von der Ringkandare verwöhnt.
Genau, das ist ja eine andere Geschichte, aber mit Sicherheit waren diese Pferde körperlich gesund.
Gut. Ja. Aber tatsächlich mit den schwierigen Pferden haben, das beschreiben ja tatsächlich einige. Auch Alexander der Große hatte ja mit Bucephalo, also das sind ja immer diese Geschichten, dass die in der Lage waren, schwierige Pferde zu zähmen. Aber warum sie schwierig waren, stand da halt nicht.
Ja, genau. Na, der hatte ja Angst vor seinem eigenen Schatten. So, ihr Süßen, wir haben ein Stündchen geplauscht. Jetzt haben wir die ganze Vorbereitung gemacht. Beim nächsten Mal, nächsten Montag, Achtung, nächsten Montag, den 23. Januar, treffen wir uns wieder zu Frag die Krischkes in dieser Besetzung, die ihr jetzt hier seht. Um 20 Uhr. Und wir sprechen über die einzelnen Aspekte, was man so moderne Zuchtziele, Hypermobilität, überbaute Pferde, kurzen geraden Rücken, langen Rücken, innere, äußere Beachshieb, steiles Hinterbein, etc. Darüber sprechen wir, wie das aussieht.
Da könnte ich noch einen kleinen Literaturtipp geben. Wir haben nämlich von den Dressurstudien, da habe ich auch einige Artikel mit beigetragen. Das letzte Heft geht eben um Zucht und also um die moderne Zucht und ihre Nachfolgen. Und da kommen so ein paar Aspekte da auch schon ein bisschen vor, die halt von verschiedenen Leuten mal beleuchtet wurden. Und ich glaube, da ist viel Diskussion gerade im Gange. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich kann es sehr empfehlen, da auch nächste Woche. Ich bin sehr gespannt drauf.
Okay. Ja. Super, ihr Süßen. Vielen lieben Dank, Diana. Vielen lieben Dank, Chris. Vielen lieben Dank, Wolli.
Danke euch.
Ja. Bis nächste Woche. Schönen Abend euch allen. Tschüsschen.
Tschüssi.
Tschüss.